geebnet. Das humanitäre Aufenthaltsrecht für mehr als eine halbe Million Menschen aus vier Ländern dürfe beendet werden, entschieden die Richter des Supreme Courts. Betroffen sind Migranten aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. In einem anderen Fall hatte das Gericht schon erlaubt, dass der Schutzstatus von 350.000 Venezolanern aufgehoben wird. Die Inflation in Deutschland ist im Mai auf relativ niedrigem Niveau geblieben. Das Statistische Bundesamt gab sie mit 2,1% an. Aus Wiesbaden Alexander Schmidt.
Spürbar runter gingen im Mai die Energiepreise. Sie sanken nach den vorläufigen Berechnungen der Statistiker im Schnitt um gut 4,5%. Keine Entlastung gab es dagegen beim Einkaufen. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,8%. Auch Gaststättenbesuche, Pauschalreisen und Autoreparaturen sind erneut teurer geworden.
Dieses Frühjahr war eins der trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen. Laut deutschem Wetterdienst hat es seit 1881 in Deutschland nur zweimal weniger geregnet, nämlich in den Jahren 1893 und 2011. Dieses Jahr fielen zwischen Anfang März und Ende Mai bundesweit nur 96 Liter Regen pro Quadratmeter. Im Nordosten waren es sogar nur 40. Der israelische Verteidigungsminister Katz hat das Westjordanland für Israel beansprucht. Katz reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Der hatte in Aussicht gestellt, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Sie werden auf dem Papier einen Palästinenserstaat anerkennen, so Katz. Aber wir werden den jüdischen israelischen Staat hier auf diesem Boden errichten. Selten zuvor hat ein israelischer Politiker so deutlich erklärt, in dem Palästinensergebiet einen jüdisch-israelischen Staat aufbauen zu wollen.
Die Berliner U-Bahn-Linie U3 ist seit dem frühen Nachmittag unterbrochen. Nach Angaben der BVG hat sich bei Straßenbauarbeiten am Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gelöst. Die Standfestigkeit des Tunnels sei aber nicht beeinträchtigt, sagte ein Sprecher. Trotzdem werde die Sperrung voraussichtlich ein paar Tage andauern. Vorerst fahren zwischen den Bahnhöfen Wittenbergplatz und Fehrberliner Platz Ersatzbusse. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Abend meist sonnig mit wenigen lockeren Quellwolken. Aktuell in Berlin-Wannsee 23, in Senftenberg 27 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber trocken. Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen gibt's dann einen Wechsel aus Sonne und Wolken, vereinzelt auch Schauer oder Gewitter bei Höchstwerten von 24 bis 28 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Radio 3 Sweet. Der Kulturtalk mit Serdar Somuncu.
Bei mir heute zu Gast ist Thomas Böhm, Literaturkritiker. Mhm. Hallo, Herr Böhm.
Hallo, guten Abend.
Literaturkritiker ist nicht das richtige Wort. Literaturvermittler, haben Sie gesagt, ist das Richtige. Mhm. Ne?
Ja, als Kritiker müsste ich ja Gebrauch machen von Verrissen und negativer Kritik. Ich mache die Sendung Literaturagenten auf Radio 1 zusammen mit meinen Kolleginnen. Und wir verreißen keine Bücher. Der Sendeplatz ist uns zu kostbar. Wir empfehlen Bücher. Und da ich auch ansonsten beruflich mehr mit der Organisation von Veranstaltungen zu tun habe, Literaturvermittler finde ich besser.
Okay, also nicht Kritiker, sondern Vermittler, merke ich mir. Wie viele Bücher lesen Sie?
Das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Begrenzt viele. Und es ist natürlich unterschiedlich, ob ich ein Buch lese, um ein Gespräch mit der Autorin und Autor zu führen, eine Lesung zu moderieren. Dann lese ich sehr intensiv mit dem Stift in der Hand. Geht es darum, dass ich 3-4 Fragen stellen muss für das Interview in der Sendung, dann weniger. Also Pi mal Daumen, ich nehme im Jahr 150 Bücher wahr.
Sind Sie so ein Leser, der mit dem Stift dann Sätze unterstreicht, die ihm auffallen?
Unterstreichen nicht mehr, das dauert zu lange. Ich markiere den Anfang und das Ende des Satzes.
Eine Klammer.
Genau, aber sonst habe ich nicht das Gefühl, dass ich das Buch wirklich lese. Wenn ich nicht permanent darüber nachdenke, ist das jetzt wichtig, möchte ich mir das merken, wie hängt das vielleicht mit anderen Sachen im Buch zusammen?
Ja. Wie viele Bücher schätzungsweise haben Sie bisher gelesen in Ihrem Leben?
Keine Ahnung.
Tausende.
Ich denke nicht darüber nach. Irgendjemand hat mal so schön gesagt, das interessanteste Buch ist immer das, was man als nächstes liest. Also gucke ich nicht zurück. Zumal es ja auch so ist, an die Bücher, die man gelesen hat, hat man kaum Erinnerungen. Ja, also selbst wenn ich jetzt vor 3-4 Monaten ein Buch gelesen habe, fragen Sie mich, wie heißt die Hauptfigur, was macht die auf Seite 23, es ist alles vergessen. Es ist mehr so ein Gefühl, eine Erinnerung, vielleicht eine Erinnerung an das Thema, aber wie gesagt, mehr auch wie ein Film, den man gesehen hat. Man vergisst die Details, man weiß aber, man hat das Buch gelesen und wenn man es wieder in die Hand nimmt und reinschaut, dann kommt alles zurück.
Lesen Sie immer?
Meinen Sie zu jeder Tageszeit?
Jede Tageszeit, jeder Tag, jede Woche. Oder gibt es auch Phasen, wo Sie nicht lesen können?
Ja, das ist so, wenn ich bei großen Ereignissen mitgewirkt habe, wie jetzt in Leipzig bei der Buchmesse zum Beispiel, dann habe ich 4-5 Tage, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich bringe nicht mehr die nötige Konzentration auf, um zu lesen. Aber ansonsten kann ich wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit lesen und habe dann auch überraschende Erfahrungen gemacht, was das ist, wenn ich mal nachts unterwegs war und dann hatte ich ein Buch dabei, es ist 3 Uhr, ich bin halb angetrunken, nehme das Buch aus der Tasche und dann liest sich das plötzlich nochmal ganz anders. Mhm. Also insofern, ich lese immer auch, weil ich damit manchmal eben so ein bisschen experimentiere.
Lesen Sie alles? Oder bestimmte Dinge nicht?
Ich lese ungern Krimis, weil ich finde, dass Krimis sowieso in unserer Welt einen viel zu großen Platz einnehmen, auch im Fernsehen. Das Menschenbild, das durch Krimis vermittelt wird, dass also jeder unter den gegebenen Umständen oder in der Lage wäre, jemanden umzubringen, entspricht nicht meinem Menschenbild.
Auch nicht die Giallos, Donna Leon?
Nee, auf keinen Fall. Nein, nein, nein. Sowas, also das schon, wenn das so Bestseller sind, das ist kein Dünkel meinerseits. Die Lesezeit ist begrenzt und wenn sich ein Buch darin erschöpft, herauszufinden, wer den Mord an jemand anderem begangen hat, interessiert mich das nicht. Meine Schwägerin liest zum Beispiel Krimis und ich finde es bezeichnend, wenn die ausgelesen hat, schmeißt sie die weg. Mhm. Weil sie weiß, sie wird die nicht nochmal in die Hand nehmen. Das Buch ist quasi, der Fall ist gelöst.
Ab wann wird etwas Literatur? Sobald es geschrieben ist?
Naja, rein überlieferungstechnisch müsste man sagen, etwas wird, nein, grundsätzlich gesagt muss man sagen, es wird Literatur, wenn jemand das liest. Mhm. Dann kann es Literatur werden, weil das, was der Autor zu Papier gebracht hat, ist erstmal nur ein Text. Und der entsteht in der Fantasie des lesenden Menschen. Also zumindest das, dieser Grundvorgang muss vollzogen werden. Und jetzt kommen aber noch andere Sachen dazu. Es kann ja sein, jemand schreibt einen genialen Text, jemand anders liest er, aber das Buch kommt nicht in die Zirkulation. Das Buch wird nicht gedruckt, das Buch wird nicht verbreitet. Dann ist es quasi Literatur, aber niemand hat es zur Kenntnis genommen.
Kann man sagen, die Geburtsstunde der Literatur ist Gutenberg? Also die Übersetzung der Bibel, das Zugänglichmachen für das gemeine Volk?
Nein, die Geburt der Literatur ist, da habe ich mal ein sehr interessantes Buch darüber gelesen, wahrscheinlich, ich erzähle es als Bonmot, Wladimir Nabokov hat gesagt, die Geburt ist geboren worden, die Literatur ist geboren worden in dem Moment, als ein junger Urzeitmensch ins Dorf gelaufen ist und gerufen hat, Wolf, Wolf! Und da war überhaupt kein Wolf. So, das war sozusagen hat die Fiktion, die Einbildung, aber auch sozusagen, die Kommunikation angefangen, stellt euch vor, da wäre was und wie würden wir uns darüber verhalten? Und das ist ja stellt euch vor, ist ja quasi der Satz, der aller Literatur vorangeht. Literatur spricht unsere Imagination an. Ist ja ein fantastischer Vorgang. Man sieht ja nur heutzutage schwarze Buchstaben auf weißem Papier. Insofern haben Sie recht. Diese Art von Verbreitungsform von Literatur fängt mit Gutenberg, mit der Druckmaschine an. Natürlich gibt es da vorher die unglaublich aufwendige handschriftliche Literatur, auch unglaublich teuer. Aber wenn man Literatur als Geschichten erzählen versteht, dann ist das eine urmenschliche Tätigkeit und die große Geschichte der abendländischen Literatur, Homer, das sind ja, geht ja zurück auf sogenannte Rhapsoden, die zu den Fürstenhöfen gezogen sind und da einzelne Stücke Paradestücke vorgetragen haben. Und das gibt es ja nicht nur in der westeuropäischen Kultur. Diese Art von Geschichten
in der orientalischen Kultur
findet sich überall. In der orientalischen Kultur, das findet sich überall auf der Welt. Ich habe jetzt gerade noch auf der Leipziger Buchmesse eine Sami-Autorin kennengelernt, die die Entstehung des Lebens in der Welt sich der Sami erzählt hat. Aber wie gesagt, das ist überall verbreitet auf der ganzen Welt.
Es gibt ja ein sehr schönes Buch, eine kleine Geschichte des Lesens, in dem beschrieben wird, was eigentlich passiert, wenn der Mensch liest. Mhm. Und wir waren jetzt gerade bei der orientalischen Kultur. Wir könnten auch weitergehen in den Sufismus oder in viele anderen Kulturen, in denen gefragt wurde, was passiert, wenn der Mensch liest. Und wer vermittelt dem Menschen, was er liest? Also im Sufismus war es so, dass man davon ausging, dass die Augen sich die Buchstaben krallen und sozusagen das, was sie dort sehen, ins Gehirn transportieren. Mhm. Und in anderen Kulturen ging man davon aus, dass die Buchstaben selbstständig ins Gehirn kommen. Also es gab immer eine lange Auseinandersetzung mit dem, was Literatur bedeutet. Und es gab immer den Verdacht, dass zu lesen ein Bund mit einer unsichtbaren Macht sein könnte, weshalb das Lesen ja lange in der Autorität der Kirche verwaltet wurde. Mhm. Achten und respektieren wir heute dieses Privileg, das wir seit Gutenberg haben, ausreichend genug, so viel lesen zu dürfen, oder vernachlässigen wir es, weil mittlerweile ja die Menschen kaum noch so viel lesen, wie vielleicht vor 300 oder 400 Jahren?
Ja, also das ist ein komplexes Thema. Zum einen die Leute, die permanent auf ihre digitalen Endgeräte glotzen, lesen da ja auch Texte. Ja, also die Technik des Lesens, die hat sich immer weiter und immer weiter verbreitet. Und da ist Gutenberg dann eben nur eine Zwischenstation. Die Druckmaschine war eine Zwischenstation, digitale Bildschirme ist das heutige Ausgabegerät.
Aber das ist die Technik. Braucht man nicht auch die Kondition?
Ja.
Haben die Leser heute eine Ausdauer, 400, 500 Seitenwerke zu lesen?
Gut, das ist jetzt mal eine Frage der Aufmerksamkeit. Das ist auch eine Frage dessen, was interessiert mich. Es ist immer schwer, das zu pauschalisieren. Weil es gibt ganz wenige Untersuchungen, die das genau benennen können. Und auch Befragungen. Ich kann mich besser an Geschichten orientieren. Und die tollste, die ich in den letzten Wochen erlebt habe, war, meine Tochter ist 19, die macht jetzt Abitur. Und die hatte ich als Leserin verloren. Wir haben in der Kindheit alles das gemacht, was angeblich das Wichtigste ist für Leseförderung, vorgelesen, zusammengelesen und so weiter und so weiter. Und dann mit 13, 14 hat sie aufgehört. Sie hatte ein Handy. Sie hat sich aber auch für andere Dinge im Leben interessiert. So, und jetzt war sie bei einer Freundin und die hatte da ein Buch, das man zu diesem neuen Trend, New Romance, könnten wir gleich drüber sprechen. Also es gibt momentan einen Boom des Lesens, nachweislich. Also diese New Romance-Sache sichert gerade sämtlichen Verlagen die Existenz, die sowas veröffentlichen, hat mit dem Kulturpass der Bundesregierung zu tun. Da werden im Jahr jetzt gerade 16 Millionen Euro mehr umgesetzt, nur mittels dieser Bücher. Gut, egal. Und die las eben, die fand eben ein solches New Romance Buch, 4 Bände, hatte gar keine Kondition zu lesen, vorher aufgebaut, las das in einer Woche weg und fragte dann eine künstliche Intelligenz, also nicht ihren Vater, der was mit Literatur zu tun hat, eine künstliche Intelligenz, was sie als nächstes lesen solle. Und die empfahl ihr einen Roman der amerikanischen Autorin Barbara Kingsolver, Demon Copperhead, und den neuen Roman der nigerianisch-amerikanischen Autorin Chimamanda Ngozi Adichie. Und die nimmt das für bare Münze, geht sofort los, gibt 50 Euro aus, kauft die beiden Bücher und sitzt dann eine Woche später mit leuchtenden Augen vor mir und erklärt mir, was für ein toller Roman Demon Copperhead ist. Mhm. Der wirklich komplexe Literatur. Also ja, man kann das Gefühl haben, es wird weniger gelesen, aber es sind immer einzelne Geschichten, wie jemand zum Leser wird. Und jemand Schlaues hat mal zu mir gesagt, Literatur ist wie eine Angebotskirche. Die steht immer da, die ist immer offen, die wartet darauf, dass die Leute zu ihr kommen.
Ist das Lesen, die Literatur, die Auseinandersetzung mit Schrift, mit Sprache, auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass man sich gerne anheftet, um sich ein bisschen klüger zu machen?
Ja, da gab es ja soziologische Thesen in den 80er Jahren, dass sozusagen das Lesen zu den feinen Unterschieden gehört, zu den Distinktionsmerkmalen.
Jemand ist belesen.
Zum Beispiel, ja. Ich kann das für mich an zwei Beobachtungen festmachen. Ich habe, als ich angefangen habe zu lesen, ich komme aus dem Ruhrgebiet, Bergarbeiterfamilie, bei uns zu Hause gab es keine Bücher und irgendwann kam mein Vater von der Zeche nach Hause mit so einer weißen Plastiktüte, stellte die in die Ecke und sagte, da gehst du nicht dran. Klar, Aufforderung. Ne, wie im Märchen, schon stand ich, kaum war der weg, habe ich mir das angeguckt. Und das waren so Groschenromane, so Groschenhefte, wie es die damals überall gab. Und ich guckte mir die so durch und entdeckte darin John Sinclair, der Geisterjäger von Scotland Yard, Band 131, Lupina, die Königin der Werwölfe. Und ich habe 3 Jahre lang nichts anderes gelesen als das, als John Sinclair, der Geisterjäger. Und das war für mich fantastisches Erlebnis. Meine Mutter hat immer gesagt, ich hätte damals immer so den Abdruck meiner Hand auf der Wange gehabt, weil ich mich immer auf den Kopf gestützt habe. Nichts anderes gemacht. Und tatsächlich, wenn ich abends eingeschlafen bin, ich habe das Heft aufgeschlagen, neben mir liegen lassen, damit ich am nächsten Tag weiterlese. So, ich erzähle das deshalb, weil John Sinclair ist sicherlich nicht zur Hochliteratur zu rechnen. Ich habe keinen elitären Zugang. Ich habe das damals auch nicht gemacht, mich irgendwie belesen zu
oder
fühlen.
Oder abzugrenzen.
Und überhaupt nicht, überhaupt nicht. Für mich war das zum einen, ich mochte diese Geschichten. Ein Mann, der mit seinen Freunden gegen die Mächte des Bösen kämpft. Ja, das sprach mich an. Das war sowas wie James Bond im Dämonenreich. Das fand ich toll. Zum anderen aber hatte ich als Kind unglaubliche Angst vor Gespenstern. Ich konnte nicht alleine sein, ich konnte nachts nicht einschlafen, wenn ich in den Keller musste. Ich habe mich zu Tode gefürchtet. Und da war quasi in diesen Geschichten, war diese Angst gebannt.
Ah,
ja, und angesprochen.
Die hatte einen Platz.
Genau, und angesprochen. So, deshalb mit dem, und das andere, um auch zu sagen, dass mit dem Elitären, was Sie angesprochen haben, auch das habe ich erlebt. Ich war mit meinem Vater, der wie gesagt Bergarbeiter war, das war so in den letzten Monaten des Abiturs, habe ich mich mal mit dem gestritten und dann sagte der zu mir, du hast doch auch immer recht. Du hast immer recht.
Mhm.
Und damit meinte der sowas wie, du bist mir intellektuell überlegen.
Arrogant.
Ich hab vielleicht nicht die Worte, um mich auszudrücken, du bist ein bisschen gebildeter. Also es ist ein zweischneidiges Schwert.
Mhm.
Zu lesen ist ein zweischneidiges Schwert. Aber es kommt ja immer darauf an, was man damit macht.
Naja, und es hat ja auch
Nimm ich den Gestus ein, ich belehre dich, ich weiß was besser, oder aber ich habe eine Geschichte, die ich mit dir teilen möchte.
Ja, aber es hat natürlich auch immer schon, also besonders vor der Gutenberg-Zeit, den Charakter des, sagen wir mal, des Geheimen. Also das in sich, mit sich Lesen, das vertiefte Lesen, es gibt ja Begriffe wie Bücherwurm, Leseratte, das hat ja auch etwas, ja, fast schon Weltfremdes. Man ist enthoben von der Realität und irgendwie wird man dadurch auch zu einer Gefahr. Ist so mein Eindruck.
Naja, ja, das ist jetzt ein weites Feld, das Sie aufmachen. Bücherwurm, Leseratte, das waren so Kampfbegriffe, die aufgekommen sind in der Reformation. Dann später auch wirklich anti-intellektuelle Begriffe. Sagen wir mal so, die Mönche, die damals haben ja im Grunde genommen die europäische Literatur gerettet. Und sie haben deshalb die Texte aus der Antike abgeschrieben, weil es in den Klöstern, angefangen bei dem berühmtesten Kloster in, ich will sagen, Monte Cassino, die Benediktiner haben damit angefangen. Die Benediktiner haben damit angefangen, dass beim Essen gelesen werden sollte. Aber beim Essen durften natürlich nicht die heiligen Texte gelesen werden, sondern es musste was Profanes vorgelesen werden. Deshalb haben die Texte abgeschrieben und daher kommt die Tradition des lauten Vorlesens, der Tischlesung. Das mit dem Geheimnis, was Sie erwähnt haben, führt ja leider zu einer Aufladung, einer negativen Aufladung von Literatur. Und das kommt auch aus diesen religiösen Zusammenhängen. Als sie bei der die scholastische Beschäftigung mit der Bibel führte ja dazu, in dem Text einen höheren Sinn, einen verborgenen Sinn, Gottes Wort entdecken zu müssen. Ja? Da kommt ja unsere Vorstellung her, dass man Texte interpretieren muss. Also dass sie nicht, dass nicht gemeint ist, was auf der Oberfläche steht, sondern dass es einen Sinn dahinter gibt. Das verleitet uns ja bis heute, das Lesen von Literatur, weil in der Schule uns beigebracht wird, interpretiert die Texte, holt da irgendwas raus. Statt zu sagen, das ist eine Geschichte, ich setze mich mit der Geschichte auseinander und nicht der Autor erzählt und zwar das, aber eigentlich meint er das, wie gesagt, das sind so tolle historische Entwicklungslinien, die aber zeigen, was ich gerade gesagt habe, irgendwas, was mal im Zusammenhang mit dem Lesen, mit der Literatur in die Welt gekommen ist, bleibt erhalten und lädt quasi die Technik und unseren Umgang mit Literatur auf.
Wenn wir beide ein Buch lesen, nehmen wir mal Der Fänger im Roggen, sehen wir die gleichen Personen?
Nee, überhaupt nicht. Das können wir nicht. Also ich habe damals bei, als Der Fänger im Roggen, dieser Holden Caulfield, der durch New York läuft, ich habe mir den immer von der Physiognomie vorgestellt, wie mein Schulkollegen Markus Röder. Ich weiß gar nicht, warum, aber der war plötzlich irgendwie da. Vielleicht, weil ich gedacht habe, das ist auch so ein verlorener Junge aus ein bisschen besseren Haus, der hat ein bisschen Geld in der Tasche, kann in New York rumlaufen. Wir sehen bestimmt nicht die gleiche Physiognomie. Vor allen Dingen, weil die auch nur vage sind. Das taucht einmal auf, aber es ist ja nicht so. Ich habe vorhin mal das Wort Film gebraucht im Vergleich zur Literatur, aber es ist ja nicht so. Ich habe beim Lesen, habe ich keine Figur vor mir, die dann tatsächlich, wenn da steht, er ging die Straße runter, dass ich mir da eine Straße vorstelle und Schritt für Schritt einen Menschen. Es ist was viel Vageres.
Das heißt, wir gestatten, deswegen stelle ich diese Frage, unserem Geist, also unserem individuellen Geist, die Freiheit, es zu interpretieren und entmachten damit gleichzeitig aber auch den Vermittler, der es für uns interpretieren könnte, die Kirche zum Beispiel.
Ja, wir stellen unsere Fantasie dem Text zur Verfügung.
Und der Text macht es dann mit uns?
Der Text macht es mit uns, genau. Das ist eben auch was, über das man auch grundsätzlich sprechen kann. Also zum Beispiel, es gibt diesen Roman American Psycho von Bret Easton Ellis. Furchtbare Darstellung von Gewalt an Frauen. Damals in den 90er Jahren, als das erschienen ist, galt das als das Coolste überhaupt. Also bei uns im Freundeskreis, wenn wir sonntags zusammensaßen und uns unterhalten haben, da musste immer irgendjemand so eine Referenz American Psycho machen. Und das war damals cool, aber ich hatte immer das Gefühl, wenn es eine Technik gäbe, die Bilder aus meinem Kopf löschen könnten, dann würde ich das auf diesen Roman. Da sind Bilder drin, von denen ich eigentlich nicht möchte, dass ich die im Kopf habe. Also, dass ich meine Fantasie zur Verfügung stelle, damit ein Roman sozusagen darin stattfindet, ist auch nicht immer gut.
Der Roman kann die Fantasie auch misshandeln.
Ja, auf jeden Fall.
In welcher Epoche leben wir gerade?
Literarisch? Ich weiß es nicht. Ich bin ja...
Sind wir immer noch in der Moderne?
Naja gut, dann...
Oder in der Postmoderne?
Ach ja, wissen Sie, das sind Bezeichnungen, die Literaturwissenschaftler anwenden. Kein Autor setzt sich hin und sagt, ich schreibe einen postmodernen Roman. Schreibt einfach einen Roman. Und das ist dann im Nachhinein, finden solche Kategorisierungen statt. Es gibt dann auch immer vom Feuilleton so Überblickssimulationen. Da gehört es ja einfach zum Beruf des Literaturkritikers dazu. Jetzt muss ich mal 10 Romane, die im Frühjahr erscheinen, zusammenfassen und sagen, jetzt ist Autofiktion so ein großes Ding. Oder das Thema Familie kommt jetzt drin vor. Aber wir haben ja angefangen damit, wie viele Bücher kann man denn wirklich zur Kenntnis nehmen? Und deshalb nenne ich das Überblickssimulation. Niemand hat auch nur annähernd einen Bruchteil der Bücher, die in einer Saison erscheinen, gelesen. Also
leben wir in der Blütezeit der Literatur?
In Deutschland auf jeden Fall.
Aber die Buchverlage leiden, die Verkäufe gehen zurück.
Ja, ich habe jetzt erstmal aus Leserperspektive gesprochen. Da leben wir in einer Blütezeit. Wir haben ein unfassbar gutes, nie dagewesenes Übersetzungswesen. Und darum beneidet uns die ganze Welt, wie viele Übersetzerinnen und Übersetzer wir in die unterschiedlichen Sprachen ausgebildet haben. Das Gastland der Frankfurter Buchmesse sorgt auch jedes Jahr dafür. Wir können wirklich so viel internationale Literatur lesen in Übersetzung wie in keinem anderen Land. Mhm. Außerdem haben wir einen fantastischen Buchhandel in Deutschland, der sich eben auch bewährt hat, der sich kämpferisch gezeigt hat gegen den Internetbuchhandel. Natürlich leiden die alle. Aber gehen Sie mal hier in Berlin in den Kiezen spazieren. Da haben Sie diese ganzen tollen Buchhandlungen, da sehen Sie die ganzen Bücher. Also wir leben in einer, unter den Gesichtspunkten, in einer absoluten Blütezeit der Literatur. Die Anfechtungen sind klar. Den Verlagen geht's nicht gut. Den Bibliotheken geht es nicht gut. Wir erleben da überall Knappheit. Und da finde ich allerdings, lassen wir uns in Deutschland viel zu wenig von internationalen Beispielen anregen.
Ja, also ich habe das so erlebt, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, ist jetzt doch auch schon länger her. Da hatte ich überhaupt keine Ahnung davon und konnte es noch nicht mal einschätzen, was das bedeutet, was dieser Buchmarkt bedeutet. Ah. Und ich bin dann eingestiegen in eine Sphäre, die wirklich, wie Sie es beschreiben, unglaublich vielfältig ist, in der ganz viele unsichtbare Mechanismen stattfinden, Hierarchien existieren. Und ich habe, ähnlich wie Sie es beschreiben, deswegen erlebe ich das genauso, festgestellt, dass wir in Deutschland eine Hochkultur haben. Tatsächlich eine Hochkultur der Literatur, des Buchhandels, aber auch des Buchdrucks. Und dass trotzdem also parallel dazu ein unglaublicher Druck existiert im Wettbewerb mit den neuen Medien. Nicht nur die Art und Weise, wie Bücher veröffentlicht werden, die E-Books, die ja mittlerweile auch wieder ein bisschen zurückgehen, sondern auch das Genre zum Beispiel. Autoren, die plötzlich wie, wer hat nochmal den Meteor geschrieben?
Der Meteor, meinst du?
John Grisham.
Okay.
Der ja eine Zeit lang wahnsinnig gehypt wurde und eine Auflage von, keine Ahnung, hat, von der man nur träumen kann, werden behandelt wie Könige. Und sie finden in jeder Buchhandlung jedes Buch zu wie vielen Exemplaren, während andere unbekannte Autoren relativ schnell wieder verschwinden, wenn sie nicht eine bestimmte Erwartung erfüllen. Verkaufszahlen vor allem. Dieser Markt, also sprichwörtlich dieser Markt, dieser Buchmarkt, wird der dem gerecht, was wir als Literaturliebhaber eigentlich erwarten, dass man mit einer bestimmten Sorgfalt auch nicht nur mit den Autoren, sondern auch mit den Werken umgeht und versucht sie, ja, vielleicht klingt das zu romantisch, auch zu bewahren und sie nicht dem Hund zum Fraß vorzuwerfen und zu sagen, wenn du nicht erfüllst, was wir von dir erwarten, verschwindest du wieder?
Absolut. Also ich habe gerade, als Sie gesagt haben, John Grisham steht dann in der Buchhandlung, kommt erstmal auf die Buchhandlung an. Die meisten inhabergeführten Buchhandlungen hätten John Grisham da nicht stehen gehabt. Die hätten den Platz sich sozusagen gespart. Die Kettenbuchhandlung oder sowas, die haben diese Massentitel da stehen. Also es fängt schon im Buchhandel an, dass sich die Menschen, die da arbeiten, tatsächlich als Bewahrer dieser Buchkultur verstehen. Es gibt in den Verlagen natürlich immer, man muss sich vorstellen, ein Verlag ist eine Mischkalkulation. Ja, die müssen auf der einen Seite diese Bestseller haben, und um sich einfach die avancierte Literatur leisten zu können. Und die meisten Publikumsverlage, mir fällt gar keine Ausnahme ein, die meisten Publikumsverlage arbeiten so. Und dann gibt es aber noch einen anderen Gedanken. Man muss das eine nicht gegen das andere ausspielen. Ich habe mal einen sehr interessanten Essay gelesen der israelischen Soziologin Eva Illus. Wir erinnern uns, es gab doch vor ein paar Jahren diese Shades of Grey, diese Softporno-Geschichte, Sadomaso-Zeug und so weiter.
Charlotte Roach, genau. Feuchtgebiete.
Ja, mir geht's um Shades of Grey.
Aber diese Softporno-Literatur war ja Mode eine Zeit.
Ja, ja, aber hier geht's wirklich um Shades of Grey und die Handlung davon.
Ah, okay.
Warum ist das eigentlich weltweit ein Erfolg? Und da hat, damals hat dann Eva Illus gesagt, es ist so, ein Buch, das so erfolgreich ist, ist nicht nur wegen der Geschichte. Es gibt auch einen tiefer liegenden Grund und da muss man hingucken. Bei Shades of Grey war das so, Eva, ich zitiere Eva Illus, dass wir in der heutigen Zeit sehr unsicher sind, was quasi unsere sexuelle Rolle angeht. Wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, dann frage ich mich immer, ist denn unser Sex wirklich gut oder will die was anderes? Der Mann könnte das, ja, und die Frau denkt das, ist mein Mann mit unserem Sex zufrieden oder will der was anderes? Und dann kommt so ein Buch, wo dieses Paar das miteinander ausagiert. Und ich konnte sozusagen dieses Buch dann, konnte man benutzen, um das beim anderen wie so eine Art Lackmustest zu machen. Also Bestseller haben im Idealfall auch noch so einen Moment von Lebenshilfe. Und wenn man sich daraufhin mal die Bestseller so anguckt, welche Themen die, also nehmen wir Jan Weiler, das Pubertier und so weiter und so weiter, dann ist es nicht nur sozusagen tumbe Unterhaltung oder durch Massenmedien beförderter Hype, sondern
sie berühren die Lebensrealität.
Ja, genau. Mhm. Genau. Mhm. Sonst wären sie keine Bestseller.
Das heißt, bestimmte gesellschaftliche Trends öffnen auch die Tür für eine entsprechende Literatur.
Ja.
Jetzt kommen wir zu den Skandalen der letzten Wochen. Es gibt ja auch rückwirkend eine Betrachtung von Literatur, die dann dazu führt, dass in der Jetztzeit derjenige, der es geschrieben hat, geächtet wird. Wir hatten das bei dem Moderator der Titelthesen Temperamente vor wenigen Wochen, als man dann aus der Mottenkiste seine Bücher hervorholte, die er vor 10, 20 Jahren geschrieben hat und sie als sexistisch brandmarkte. Ist das in Zeiten von Cancel Culture eine Gefahr auch für Literatur, dass man plötzlich sagt, Charles Bukowski muss weg aus den Bücherregalen oder selbst Shakespeare, also wir könnten jetzt weit zurückgehen, würde dann dem Blick der modernen Gesellschaft nicht mehr standhalten?
Also die Gefahr,
vernichten wir da nicht unsere eigene Kultur?
Die Gefahr ist gegeben. Ich würde im Fall des Kollegen erstmal unterscheiden, es gibt Literatur und es gibt Bücher. Der Kollege hat ein Buch geschrieben, das war keine Literatur, das muss außen vor sein. Und was?
Warum ist das so? Also ist das dann nicht gut genug?
Nee, das ist doch literarisch, heißt doch, ich möchte sozusagen mit sprachlichen, avancierten Mitteln eine Geschichte erzählen.
Aber alles, was gelesen wird, ist doch Literatur, haben Sie gesagt.
Nein, ich habe gesagt, ich habe gesagt, es fängt damit an, dass Sie jemand einen Text liegt, dann zirkuliert es, dann muss es sozusagen rumgehen. Und dann, wenn wir dahin zurückgehen wollen, müssen wir sagen, dann muss natürlich was kanonisiert werden. Mhm. Ja, also um dann in den Kanon der Literatur aufgenommen zu werden. So, man kann jetzt der Fall des Kollegen da, naja, das ist 10 Jahre her, da war ein erwachsener Mensch, der das geschrieben hat. Da sollte man sich schon an seinen Worten messen lassen können. Es ist, was die Literatur angeht, die Bukowski zum Beispiel. Es gibt immer Literatur. Ja, es gibt immer Literatur, da würde ich sagen, da muss man ein bisschen hart gesotten sein. Es gab immer schon Literatur, die verboten war, aus unterschiedlichen Gründen. Jetzt haben wir sozusagen, Sie nennen das zu Recht, die Cancel Culture. Ich würde mich dagegen absolut verwehren.
Also wie gehen wir mit Bukowski dann um?
Weiterlesen. Und das Thema Cancel Culture, das ist jetzt so ein Buzzword, ja, das verbreitet wird. Natürlich verlegen Verlage weiterhin Charles Bukowski. Und es ist ja nicht, man darf ja diese Cancel Culture, wenn man da einen Schritt zurückgeht, es geht ja darum, Bewusstsein zu schaffen, welche Verletzungen entstehen können, wo Menschen nicht zur Sprache kommen, wo die unterdrückt werden und so weiter und so weiter. Das ist ja erstmal sowieso ein Grundanliegen von Literatur.
Aber ist das Lesen nicht freiwillig?
Moment, Literatur.
Sie haben ja eben gesagt, mich hat das Buch fast schon missbraucht und ich habe es nicht weitergelesen. American Psycho?
Zum Beispiel, ja, im Lesen freiwillig. Wollen wir nochmal sortieren. Literatur macht von Anfang an, gibt den Opfern eine Stimme. Ja, also das, die Zerstörung Trojas und so weiter, gibt den Menschen, die im Krieg in unterschiedlichen Konstellationen gelitten haben, gibt dem Leid eine Stimme. Insofern ist quasi das, was dann zu Cancel Culture verwuchert, ist grundsätzlich erstmal eine Bewegung, die ich willkommen heiße. Und Jetzt muss man einfach gucken. Und dann würde ich wirklich von Fall zu Fall gucken, von Text zu Text, nicht verallgemeinern. Literatur ist auch immer der Einzelfall. Wollen wir Charles Bukowski weiter verlegen, war die Frage. Klar wollen wir Charles Bukowski weiter verlegen. Es wird genug Verlage geben, die Bukowski verlegen wollen. Bukowski kann auch zirkuliert, auch im Internet. Also Bukowski wird erhalten bleiben. Jetzt ist die Frage, wie bereiten wir Bukowski auf?
Ja, ist das die Frage? Oder ist die Frage, müssen wir unterscheiden zwischen dem Abstraktionsvermögen, das man braucht, um Literatur einzuordnen, und dem Realismus, den man benutzt, um zu politisieren?
Ja, aber das führt mir jetzt zu weit weg vom Lesen. Das ist jetzt, sind so kulturpolitische, diese Frage würde ich, man kann ja rein pragmatisch dabei bleiben. Wenn ich jetzt als Verleger mir die Frage stelle, verlege ich Charles Bukowski oder nicht? Dann kann ich sagen, okay, die Zeiten haben sich verändert, so wie Bukowski schreibt, welches Bild von Frauen der vermittelt und so weiter und so weiter, ist heute vielleicht anstößig. War es damals auch, damals haben die Leute das geschluckt mit einem Lachen, ah, wie cool der Bukowski ist. So, das kann ich doch kommentieren.
Weil es ein Tabubruch war.
Ja, genau. Aber das kann ich auch kommentieren. Ich kann ein schönes Vorwort dazu machen. Ich kann eine weibliche Herausgeberin finden, die ihren Blick auf Charles Bukowski richtet, die vielleicht auch seine literarischen Verdienste, weil der hat ja auch, diese Autoren, die haben ja auch literarische Verdienste. Die haben ja einen Ton, den es bis dahin nicht gab, Bukowski in die amerikanische Lyrik gebracht. Die haben von den Außenseitern geschrieben. Die haben vom kaputten Leben geschrieben.
Ja, weil es ja das auch eine Befreiung war von Normen.
Genau, Befreiung von Normen.
Auch von Sprachnormen.
Genau, auch seine Berechtigung.
Also wenn wir Marquis de Sade heute lesen, dann klingt es wie ein Porno, aber im Grunde genommen ist es ja auch eine Befreiung gewesen.
Da hat mein lieber Freund Dieter Wellershoff bei Marquis de Sade immer abgewunken und hat gesagt, das ist bloß Mathematik.
Wer sind denn heute die jungen Wilden?
Autoren? Mhm. Kann ich schlecht sagen, weil ich habe mit zunehmendem Alter gemerkt, das ist so, irgendwann fängt man an zu lesen. Ich hatte damals, waren für mich die jungen Wilden solche Autoren wie Georg Klein zum Beispiel oder Ulrike Dresner. So, jetzt bin ich 56 und habe quasi das Werk von denen mitgelesen. Und für mich hat sich das wirklich so ein hoffentlich großer Kreis von Autoren meiner Generation, die ich lese. Und ich habe wenig Zeit, mich mit der Literatur von jüngeren Autorinnen und Autoren, die weiß ich aber bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen in den besten Händen. Auch da gibt es eine Arbeitsteilung.
Gibt es Popliteratur?
Ach ja.
Benjamin Stuckrad-Barre?
Ja, also ich habe gerade, ist ja die erste große Biografie zu Rolf-Dieter Brinkmann, dem Kölner Autor, der damals tatsächlich sowas zusammen mit Ralf Rainer Regula, die haben ja diese Anthologie rausgebracht, Acid, neue amerikanische Popliteratur. Und da gab es wirklich diesen Zusammenhang von Musik, Drogen, neuer Zugang zu Sexualität, also was damals wirklich so in Amerika Kultur war, das wurde in der Literatur dargestellt, da wurden auch Techniken dazu benutzt, das war Popliteratur. Ich weiß gar nicht, was Popliteratur sein soll. Also, dass jemand über Musik schreibt oder dass er eine bestimmte Haltung zur Welt hat oder dann, dass zum Beispiel damals, als diese Diskussion aufkam, dass zum Beispiel Markennamen benutzt werden, so als kulturelle Chiffres dafür, dass man cool ist oder sich in einer bestimmten Welt bewegt. Naja, also das ist auch ein alter Hut.
Mhm. Das heißt, wir sind, also um die Frage jetzt nochmal aufzubringen, in einer Epoche, in der wir nicht wissen, wo wir sind.
Das ist in jeder Generation so. Keiner weiß. Das ist, das Leben ist wie im Meer schwimmen. Wenn man im Meer schwimmt, kann man nämlich tatsächlich nur ganz wenig um sich herum wahrnehmen. Und so ist das auch. Wir können die Zukunft nicht sehen.
Aber wäre es jetzt nicht die Zeit, in der die Literatur, das Schreiben, das Lesen eine ungeheure Bedeutung haben könnte und müsste? Wir leben in bewegten Zeiten. Es gibt Kriege, es gibt wirtschaftliche Bedrohungen. Da müssten doch die Regale voll sein. Und warum schreiben die wenigsten so, dass sie vielleicht auch eine gewisse Gewalt ausüben mit dem, was sie schreiben? Also sprich, ist die Literatur zu angepasst, zu harmlos?
Nein, also erstmal, es gibt so viele wichtige, tolle, tiefe Bücher da draußen, die auf die heutige Situation schon längst reagiert haben.
Wer denn? Was?
Und die, was wollen wir nehmen? Also welches Thema der Gegenwart wollen wir nehmen?
Das, was Ihnen einfällt. Also was ist Krieg. Für Sie, bitte?
Krieg.
Nehmen wir Krieg, ja.
Krieg. Grimmelshausen. Der abenteuerliche Simplicissimus ist eine solche Darstellung von Krieg, dass man sagen muss, wir lassen die Hände davon. Mhm. Es gibt Bücher, die beschreiben, zum Beispiel fällt mir ein, Einar Karason, ein isländischer Schriftsteller, der erzählt eine Saga aus dem 13. Jahrhundert. Und erzählt die aus der Perspektive der wechselnden Kriegsparteien. Und von Kriegsparteien, wir sprechen hier von Bauernhöfen, die sich gegenseitig angreifen. Und immer wieder wird die Perspektive gewechselt. Das versetzt einem beim Lesen in den Kriegszustand. Man merkt, was mit einem passiert, wenn ich denke, da drüben ist der andere und ich weiß nicht, ob der mich angreift. Ich muss mich jetzt sozusagen hochrüsten. Das wird die Mechanismen von Angst, von Feindbildern zum Beispiel.
Das ist eine Parabel eigentlich.
Ja, wird in der Literatur, wird da beschrieben. Und es wird auch quasi in aller Konsequenz beschrieben, was dazu führt, wenn man diesen Ideen nachgeht, wozu das führt.
Lesen wir zu wenig Bücher oder die falschen Bücher?
Die falschen Leute lesen zu wenig.
Wäre es besser, wenn Sie mehr lesen würden oder wenn Sie richtiger lesen würden?
Es gehörte früher zum Bild des guten Fürsten dazu, dass es auch eine Bildung gab. Da gab es die große Reise durch Europa, dass sie an anderen Fürstenhöfen gewesen sind. Die hatten Erzieher. Das ist manchmal falsch gegangen. Ich weiß, Alexander der Große und so weiter und so weiter. Aber sagen wir mal, die Vertiefung der Weltsicht, auch die emotionale Vertiefung der Weltsicht über Literatur herbeizuführen, wäre nicht das Schlechteste. Und wenn wir uns so vorstellen, welche Politiker hier in Deutschland wie sprechen und wie komplex oder wenig komplex die sprechen, dann wissen wir, wer liest und wer nicht. Mhm.
Da landen wir bei der politischen Literatur und der Literatur im Widerstand. Mhm. Also wenn wir mal zurückgehen in Zeiten des Kalten Krieges, da war ja Literatur eine Gefahr für die Mächtigen.
Ist es immer.
Ist es immer noch so?
Ja, Literatur ist immer eine Gefahr für die Mächtigen, weil Literatur immer darstellt, dass es auch anders sein kann, wie es ist. Deswegen wird Literatur ja auch in diktatorischen Systemen sofort verboten, weil Möglichkeitsräume geschlossen werden sollen. Im Kalten Krieg, naja, ich meine, natürlich gab es da solche Bewegungen.
Also die Charta 76 oder Heiner Müller fällt mir jetzt ein zum Beispiel. Oder ich wollte gerade noch mal zu Tschechoslowakei. Václav Havel, der ja eigentlich ein literarischer Widerstandskämpfer war.
Ja, zum Beispiel. Fantastischer Präsident.
Ein fantastischer Präsident geworden ist.
Ja, genau.
Also es gibt schon eine Verbindung zwischen Macht und Literatur, die davon ausgeht, dass Literatur irgendwann auch Macht auflösen kann, die durchdringt, selbst zur Macht wird?
Ja.
Ist das zu abstrakt?
Ja, das ist zu abstrakt. Da müsste man tatsächlich, ich meine, Havel ist ein gutes Beispiel, der hat eben durch sein literarisches Wirken eine solche Glaubwürdigkeit erlangt, dass er dann, als er in den politischen Raum getreten ist, gesprochen hat, für die Leute als glaubwürdiger Politiker erschien.
Er hat den Wandel antizipiert im Grunde genommen.
Auch ja, ich kenne mich zu wenig im Werk von Havel aus, um sagen zu können, ja, in dem Roman hat er das und das geschrieben. Ja, aber
die Qualität, entschuldigen Sie, die Qualität, das ist das, worauf ich hinaus will. Havel hat, also ich habe zum Beispiel Lago Desolato, ist ein Theaterstück von ihm, wo es um offensichtlich ihn geht, der von einer Staatssicherheit beobachtet wird und der daran zugrunde geht, dass er nicht frei schreiben kann. Und das ist ja die Kraft auch der Literatur zum Beispiel in der DDR gewesen, dass Autoren verklausulieren konnten und dass sie ihren Widerstand nicht auf der Straße ausgetragen haben, sondern zwischen den Zeilen. Mhm. Und die Frage, die ich mir heute stelle, ist, wo bleibt dieser Widerstand in einer Zeit, in der Meinungen sehr konfektioniert sind oder sanktioniert werden? Das war die Cancel Culture. Oder sehe ich das vielleicht nicht? Sehen Sie mehr als ich?
Nee, also zum einen, ich glaube, erstmal nochmal, wenn sich jemand hinsetzt und schreiben würde mit der Absicht, ich schreibe jetzt einen politischen Roman und ich verpacke meine Botschaft zwischen den Zeilen, dann ist das meinetwegen eine gute politische Propaganda, ist ein toller journalistischer Text, aber das ist keine Literatur.
Nein?
Nein, in Literatur ist, wir haben Shakespeare schon genannt, in Literatur haben alle Positionen erstmal gleiche Gültigkeit. Ja, ich begebe mich da rein, ich muss für mich selber heraus, das muss ich vielleicht zwischen den Zeilen, ich muss die anderen verstehen, auch diejenigen, die nicht meiner Meinung sind, die Figuren, die mir unsympathisch sind, ich kann mich mit meiner Empathie da einfühlen, das bereichert meine Welt. Ich kann komplexer denken. Es, in dem Moment, wo klar ist, sozusagen, der Autor zeigt mir, dass das und das Prinzip am Ende sich durchsetzt, dass die und die Figur, die am Anfang die Gute war, am Ende die Gute ist, dann ist es langweilig und ist keine Literatur.
Ich würde gerne ein bisschen pragmatischer werden.
Immer.
Vielleicht ist das zu banal, aber ich mache es trotzdem. Was muss man gelesen haben? Fangen wir in der Antike an.
Keine Ahnung.
Was haben Sie gelesen?
Von der Antike?
Hm? Aristoteles, Plato.
Habe ich nicht gelesen. Habe ich nicht gefunden. Ich hatte Kultur der Geschichte des Griechischen und Lateinischen an der Universität. Da liest man ja sowieso, die Überlieferung ist ja sowieso immer bruchstückhaft. Und mich hat das nie interessiert. Plato muss man wahrscheinlich gelesen haben, wenn man sich mit Philosophie auseinandersetzt. Ich fand Homer, fand ich immer diese Verse, fand ich zu unzugänglich. Und wie gesagt, ich bin Bergarbeitersohn. Mich hat die Frage, was muss man gelesen haben, sowieso nie interessiert. Aber wir können weiter, wir können gerne weiter auf der Schiene.
Ja, sind Sie gebildet?
Nee. Nee, ich habe viel gelesen, aber ich bin nicht gebildet. Also ich, es gibt, das ist für mich eine Grundhaltung, ist, ich weiß vielleicht ein bisschen was über Literatur, weil ich was gelesen habe.
Können Sie mitreden, wenn Leute über Literatur reden, die Sie für Fachleute halten?
Ja. Wenn es dann, aber es muss dann eben um die konkreten Bücher gehen. Mhm. Ne, mitreden ist immer, wird gern so missverstanden, so, ich habe eine Meinung dazu oder ich habe so angelesenes Halbwissen, ja. Und das dann auszubreiten, das finde ich unerträglich. Also
ist das ein Dilemma unserer Zeit, das,
ja, klar.
Halbwissen?
Klar. Und auch Meinung. Dass man das
Meinung, die auf Halbwissen basiert.
Ja, aber auch überhaupt, dass man das Gefühl hat, man sei ständig angesprochen, zu irgendwas seine Meinung zu geben. Es gibt diese Meinungswut, ist schrecklich. Einfach mal nichts sagen.
Das heißt, Bildung ist auch ein Schlüssel zur Aufgeschlossenheit.
Zur Aufgeschlossenheit und zur Demut.
Und zur Demut.
Ja, zur Demut. Zu wissen, dass es sozusagen ganz viele andere Positionen gibt, und die genauso berechtigt sind, wir reden jetzt nicht von politischen Extremen, ja, aber dass die genauso berechtigt sind wie meine. Und ich muss nicht mit jedem übereinstimmen, ich muss nicht die Weltsicht teilen, da sitzen wir und unterhalten uns.
Aber das war das, was Sie am Anfang gesagt haben, was ich sehr schön fand, nämlich die Geschichten, dass man durch das Lesen Perspektiven erfährt.
Ja.
Fehlen uns Perspektiven?
Ja, klar.
Weil wir zu wenig Bildung haben?
Nein, uns fehlt grundsätzlich, wir haben vorhin über die Zukunft gesprochen. Geschichten sind ja auch Dinge, die man sich selber erzählen kann, die einen stärken, die einen nach vorne gucken lassen. So, uns fehlt zum Beispiel in Deutschland eine Geschichte der Zukunft. Wir haben überhaupt keine positive Vorstellung, wie die Zukunft sein kann. Überhaupt nichts. Uns fällt nichts ein. Nicht mal sowas wie, wir machen einmal im Jahr ein großes Fest oder wir lächeln uns auf der Straße. Selbst sowas Banales fehlt uns komplett in Deutschland. Die einzige Idee, die wir haben von der Zukunft ist, es wird Umweltkatastrophe, es wird Unwetterkatastrophen geben und irgendwann trifft das auch uns und dann ist es vorbei. Das ist unsere einzige Vorstellung von der Zukunft.
Das heißt, wir haben als Volk, nennen wir es mal so, keine eindeutige kulturelle Identität.
Gemeinsame. Würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben keine gemeinsame Geschichte, von der wir literarische Geschichte, utopische Geschichte, die wir so stark finden, dass wir alle zusammen daran arbeiten würden.
Ist Goethe ein deutscher Autor? Sagt man überhaupt Autor bei Goethe?
Also ich habe auch zu wenig von Goethe gelesen. Ich weiß aber, dass ja Goethe die Idee der Weltliteratur in die Welt gesetzt hat. Und insofern, Goethe war ein Autor, ja. mehr, ich meine, was braucht man da?
Dichter,
was,
würde man sagen.
Ja, aber was braucht man für weitere Adjektive? Mhm. Goethe war ein schwuler Autor, Goethe war ein frauenverachtender
aber
Autor.
War er vor allem auch ein Deutscher?
Weil ich erinnere, kann ich nicht sagen, habe ich mich nicht, ich frag Goethe beschäftigt.
Ich frage das deshalb, weil ich habe neulich eine unsägliche Rede, ein Interview von Björn Höcke gehört, wo er gesagt hat, man müsse wieder mehr deutsche Literatur lesen. Mhm. Deutsche Dichter, Goethe, Schiller.
Heine.
Und da habe ich mich gefragt, waren das Deutsche oder waren das Thüringer? War Heine Düsseldorfer?
Ja, man sollte sehr viel deutsche Literatur
haben. Weil in der Zeit, als Goethe gelebt hat, gab es Deutschland nicht.
Ja. Ja, da sehen wir ja wieder. Man muss immer im Detail nachgucken. Es gibt fantastische deutsche Literatur.
Was ist die fantastische deutsche Literatur?
Oh, Kafka? Wäre deutschsprachige Literatur, weil er ja aus Prag stammte. Ich meinte das jetzt so ein bisschen böse. Die Literatur, die so nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben worden ist, in der Verzweiflung drüber, dass sozusagen sämtliche Sinnsysteme zerbrochen
worden sind. Und so ein Kram.
Nein. Das ist ja sozusagen die Ernst Jünger ist ja quasi die dandyhafte Reaktion auf den Krieg. Der Krieg ist ein Abenteuer.
Der Stilisierung.
Genau, der Stilisierung. Und es ist natürlich auch eine Überlebensstrategie gewesen. Ja? Was macht man denn, wenn man da ist in der bleihaltigen Luft, wenn der Tod jeden Moment um die Ecke kommen kann? Ja? Dann redet man sich ein, der kann einen nicht treffen. Er läuft ja, wie ein Dandy, er liest ja Tristram Shandy.
Aber erleben wir das nicht gerade in ähnlicher Weise, die Stilisierung des Krieges?
Weiß ich nicht. Ich lese allerdings in der nächsten Woche den neuen Roman von Stefan Twardoch. Mhm. Das ist ein polnischer Autor, der ist immer in die Ukraine an die Front gefahren und hat darüber jetzt einen Roman geschrieben. Wenn ich den gelesen habe, dann kann ich darauf antworten.
Hm. Die deutsche Literatur ist sie stehen geblieben?
Ach, das weiß man doch nie.
Wen gibt es denn heute in Deutschland an großen Literaten?
Meinen Sie lebend? Also ich zum Beispiel...
Ja, es gibt die, die ich eben als Popkultur bezeichnet habe. Das sind die Jüngeren. Wie, ist Juli C. noch Popkultur? Würde ich dazu zählen. Stuckrad Barre würde ich dazu zählen. Ohne es despektierlich zu meinen. Es ist eine junge Literatur. Es ist eine, ich sag's mal, eine Alltagsliteratur.
Ja.
Aber es ist keine gefährliche Literatur.
Ach ja. Ach, also... wenn ich zum Beispiel jemanden, wie den schon erwähnten Georg Klein lese, dann kann ich schon auf Ideen kommen. Oder wenn ich jemanden wie Peter Kurzeck, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist, der so unglaublich poetisch beschrieben hat, was den Wert eines jeden Augenblicks ausmacht, den wir erleben. Und das muss man ja auch sagen, Literatur kann ja dadurch, dass sie eben poetisch auf die Welt guckt, uns nochmal den Zauber und den Wert vermitteln, was es bedeutet, auf der Welt zu sein. Und mir fallen also...
Was besprechen Sie denn im Moment? Sie haben eine Sendung.
Ich habe gerade besprochen, Jonathan Lethem, der Fall Brooklyn. Und das ist, wenn wir jetzt gesprochen haben über Literatur, die sich weiterentwickelt. Ein Paradebeispiel dafür. Dieser Lethem hat vor 20 Jahren einen Roman geschrieben, Festung der Einsamkeit. Und das war so eine typische Coming-of-Age-Geschichte, also wie man erwachsen wird, spielt in Brooklyn. Und handelt davon, wie ein weißer Junge sich gegen alle Widerstände befreundet mit einem schwarzen Jungen. Auch eine Art von Utopie. Auch aber ein bisschen klischeehaft. So, und jetzt hat Jonathan Lethem 20 Jahre danach wieder einen Roman über Brooklyn geschrieben, weil er gesagt hat, so kann man das heute nicht mehr erzählen. Ich muss heute eine andere Form des Erzählens erfinden. Und er schreibt jetzt quasi viel mehr aus dem kollektiven Gedächtnis, nimmt Figuren dazu, die er früher übersehen hat, nimmt eine Figur, eine Frau zum Beispiel dazu, die immer auf dem offenen Fenster rausschreit, und zwar ganz willkürlich, scheinbar zusammenhanglos, aber die ist sowas wie das hypersensible Gewissen dieses Romans. Und er kommt mit dieser Erzählform, mit diesen Figuren wirklich zu interessanten neuen Perspektiven und macht eben auch vor, wir müssen uns zum einen dahin zurückbewegen, mal genau drauf gucken, was haben wir uns früher eigentlich erzählt, über uns selbst? Und wie kann das jetzt in einer neuen Erzählung, die mehr Menschen einfasst, andere Perspektiven einfasst, wie kann das heute aussehen? Und so führt Literatur tatsächlich zu neuen Denkfiguren.
Das bringt mich auf einen Autoren, den ich sehr mag, nämlich Jean-Philippe Toussaint. Das ist ein belgischer Autor, der eigentlich Drehbücher schreibt. Also es liest sich eigentlich wie ein Drehbuch. Es ist sehr filmisch. Es bezieht sich auf ganz viele Details und es geht im Grunde genommen um das Kleine im Großen. Und es ergibt sich dann so ein Stückwerk und am Ende, wenn man mit einer gewissen Distanz es versteht und betrachten kann, ist es wahnsinnig spannend. Es sind auch immer kurze Abschnitte.
Ja. Ja.
Hat sich die Literatur... Wir leben ja jetzt in einer Zeit, in der alles schneller wird. Also wir sagen es ja auch gerade, es wird kürzer, die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht mehr so, wie sie mal vielleicht vor 100 Jahren war, als man noch Thomas Mann gelesen hat. Muss die Literatur sich dementsprechend verändern oder müssen die Menschen es wieder lernen?
Es geht immer um die einzelnen Autorinnen und Autoren. Und die machen diese Entscheidung. Gerade anderes Buch, das ich gerade gelesen habe, Jörn Haarstad, Unter dem Pflaster liegt der Strand, 1120 Seiten. Ganz bewusst gegen den Zeitgeist, ganz bewusst Szene mit langen Atem. Ich gehe in Forus, einem Vorort von Stavanger in Norwegen, spazieren, weiß gar nicht, was ich da mache. Die versetzt mich hinein in dieses Gefühl von Jugendlichen. Irgendwo da draußen muss was Tolles sein, irgendwo muss Sinn im Leben sein. Ich weiß nur noch nicht was. Also es gibt immer auch Gegenbewegungen. Und wie gesagt, es gibt ja schon den immens großen Schatz von Literatur. Also wenn alles schneller wird, dann entdeckt zum Beispiel meine Tochter, entdeckt, überall anders werde ich getrieben. Aber in diesem Buch kann ich so langsam lesen, wie ich will. Ja? Finde ich, wird Literatur zu einer Art Schutzraum gegen die Zeit. Und wie gesagt, es gibt schon viel tolle Literatur und es wird ja alles wahrgenommen. Es gibt Autoren, die jetzt heute auch das alles reflektieren.
Also würde es nicht helfen, wenn ich mir jetzt einfach die Spiegel-Bestsellerliste rauf und runter kaufe und mich dann für belesen halte?
Ach, für Sie selber wäre das vielleicht ein schönes Gefühl und allen Menschen sei ja das schöne Gefühl gegönnt. Aber es ist halt, wie gesagt, das ist der Unterschied, glaube ich, zwischen Literatur und Büchern.
Empfehlen Sie mir zum Schluss dieses wunderbaren Gesprächs noch ein Buch?
Oh ja. Da muss man ja immer überlegen, was dem anderen so ein bisschen gefallen könnte. Aber ich empfehle Ihnen, weil ich weiß, das mögen Sie, Karl-Uwe Knausgard, Die Schule der Nacht. Weil es geht um einen Künstler, der skrupellos ist, der viele Grenzüberschreitungen macht und dabei aber die ganze Zeit reflektiert wird, was bringt das eigentlich? Was bringt es, Grenzen zu überschreiten? Welchen Fortschritt stellt das eigentlich dar? Und es geht viel, und das haben wir noch nicht angesprochen, wollen wir auch nicht aufmachen, das Thema. Es geht zum Beispiel darum, was kann künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit Literatur eines Tages? Und da kommt dieser fantastische Gedanke, und das ist auch das Tolle, was Literatur manchmal bringt. Da wird ein einzelner Gedanke, wo man denkt, fantastisch, das rettet alles. Künstliche Intelligenz wird niemals Literatur schaffen können, weil in die künstliche Intelligenz wird immer nur das reingehen, was der Mensch kann. Das andere, das Unerwartete, was Literatur eben ist.
Die Emotion.
Die Emotion wird die künstliche Intelligenz nie abbilden können. Dafür, das ist sozusagen die Domäne für alle Zeiten der Literatur.
Jetzt muss ich richtig viel nachdenken. Danke für das Gespräch.
Gerne.
Das war Sweet. Der Kulturtalk mit Serdar Somuncu.
Trifft das brasilianische Orchestra Johann Sebastian Rio spielend. Es führt ja nicht grundlos den Johann Sebastian im Namen. Nun kommt das Kammerorchester zu den Brandenburgischen Sommerkonzerten. Und zwar dorthin, wo Sommer hoch 3 herrscht, in der Tropenhalle Biosphäre Potsdam. Und noch einer ist mit von der Brandenburg-Partie, der Geiger Linus Roth. Roth ist ein Freund des brasilianischen Barockorchesters. Und zusammen kombinieren sie Werke Johann Sebastian Bachs mit südamerikanischen Klassikern von Antonio Carlos Jobim, Alberto Ginastera und Heitor Villa-Lobos. Felipe Praceres dirigiert die wunderbare Melange Samba Bach am 7. Juni in der Biosphäre Potsdam. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3, die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Josefine Grützmacher, guten Abend. Das oberste Gericht in den USA hat Präsident Trump den Weg zu massenhaften Abschiebungen geebnet. Das humanitäre Aufenthaltsrecht für mehr als eine 500.000 Menschen aus 4 Ländern dürfe beendet werden, entschieden die Richter des Supreme Courts. Betroffen sind Migranten aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. In einem anderen Fall hatte das Gericht schon erlaubt, dass der Schutzstatus von 350.000 Venezolanern aufgehoben wird. Die Inflation in Deutschland ist im Mai auf relativ niedrigem Niveau geblieben. Das Statistische Bundesamt gab sie mit 2,1% an. Aus Wiesbaden Alexander Schmidt.
Spürbar runter gingen im Mai die Energiepreise. Sie sanken nach den vorläufigen Berechnungen der Statistiker im Schnitt um gut 4,5%. Keine Entlastung gab es dagegen beim Einkaufen. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,8%. Auch Gaststättenbesucher, Pauschalreisen und Autoreparaturen sind erneut teurer geworden.
Der israelische Verteidigungsminister Katz hat das Westjordanland für Israel beansprucht. Katz reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Der hatte in Aussicht gestellt, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Katz sagte dagegen, im Westjordanland werde ein jüdischer Staat errichtet. Gestern hatte die israelische Regierung den Bau von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Auf der Berliner U-Bahn-Linie 3 kommt es zu mehrtägigen Einschränkungen. Wegen Schäden in einem Tunnel ist die Strecke zwischen Wittenbergplatz und Fährberliner Platz gesperrt. Es fahren Ersatzbusse. Katharina Trümper, RBB 24.
Im U-Bahnhof Spichernstraße hatte sich Putz von der Tunneldecke gelöst. Grund sind Bauarbeiten auf der Straße oberhalb des Bahnhofes. Dabei wurde gebohrt, wie die BVG mitteilte. Die Standfestigkeit des Tunnels sei zwar nicht beeinträchtigt. Die Sperrung werde voraussichtlich trotzdem mehrere Tage dauern, sagte ein BVG-Sprecher dem RBB. Fachleute müssten nun entscheiden, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.
Dieses Frühjahr war eins der trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen. Laut Deutschem Wetterdienst hat es seit 1881 in Deutschland nur zweimal weniger geregnet, nämlich in den Jahren 1893 und 2011. Dieses Jahr fielen zwischen Anfang März